Wir hören auf die Lesung, das ist auch gleichzeitig der Predigttext. Überschrieben ist das mit der Überschrift für gerecht erklärt und mit Hoffnung erfüllt. Römer 5, 1 bis 11. Hier schreibt Paulus, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben. Und die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen, erfüllt uns mit Freude und Stolz. Aber nicht nur das. Auch Bedrängnisse erfüllen uns mit Freude und Stolz, denn wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt. Und das wiederum festigt die Hoffnung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, mit dem er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Denn der Messias ist schon damals, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren, für uns gottlose Menschen gestorben. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt, eher noch würde sich jemand für eine gute Sache opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Gotteszorn gerettet. Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Stolz und Freude erfüllt, sondern auch die Beziehung zu Gott, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Denn durch ihn sind wir schon jetzt mit Gott versöhnt. Wir hören auf die Predigt.
Vor einiger Zeit im Hauskreis war es wieder mal soweit. Ich weiß nicht, wer von Ihnen alles einen Hauskreis besucht oder Hauskreiserfahrungen hat. Da läuft das ja immer so, dass nach einer gewissen Zeit der Hauskreis zusammensitzt. Es ist gerade ein biblisches Buch oder ein Abschnitt aus der Bibel zu Ende gegangen oder ein Thema, das man besprochen hat. Und dann kommt die Frage aller Fragen, was machen wir denn jetzt das nächste Mal? Wie und wo geht's denn für uns weiter? So auch vor einiger Zeit in unserem Hauskreis. Und dann sagte jemand, Leute, wir haben Pandemie und Krieg und mehrere Krisen gleichzeitig und das weltweit. Hoffnung. Lasst uns doch mal über Hoffnung reden. Wir als Christen haben doch Hoffnung. Für mich führte das dazu, mich mal näher mit der Thematik zu beschäftigen. Und ich muss gestehen, das war mir mit der Hoffnung gar nicht so präsent, wie ich es dann entdeckt habe. Und deshalb möchte ich ein Stück davon auch weitergeben. Weitergeben auch dahingehend, dass man am Ausgang nachher ein Blättchen mitnehmen kann, auf den Dinge aufgeführt sind, die ich jetzt sagen werde. Ich werde nicht alle Bibelstellen nennen. Sie finden die Bibelstellen dann auf diesen Blättern. Man kann sich so eine Liste mit Bibelstellen ja sowieso nicht merken. Dann kann man es so mitnehmen und auch so ein paar andere Dinge, auch ein Zitat, findet man dann auf diesem Blatt. Die Predigt ist vielleicht etwas mehr im Vortragsstil, aber ich denke, dass es solche Impulse enthält, die uns helfen, einfach weiter dieses Thema Hoffnung ein Stück zu fassen und damit auch zu leben. Hoffnung. Was ist das eigentlich, Hoffnung? Ich kann jetzt nicht in die Tasche greifen und sagen, hier, schaut mal, das ist die Hoffnung, die ich so habe, die ich mit mir herumtrage. Hoffnung an sich kann man nicht zeigen. Hoffnung braucht immer zwei wesentliche Komponenten. Einmal braucht es ein konkretes Hoffnungsgut. Menschen haben immer Hoffnung im Hinblick auf etwas. Dieses Etwas macht so diese Hoffnung aus. Und das Zweite, Hoffnung braucht einen tragfähigen Grund. Einen tragfähigen Grund, eine Begründung, warum die Hoffnung berechtigt ist. Wenn der Arzt sagt, Sie werden wieder gesund, dann kann ich wissen, aha, der kennt ein Medikament, der kennt eine Therapie und es sind andere auch schon gesund geworden. Also das ist ein guter Grund für mich zu hoffen, dass ich auch gesund werde. Und so gibt es Hoffnung in vielfältiger Hinsicht. Hoffnung auf gutes Wetter, eben Hoffnung auf Gesundheit, auch die Hoffnung auf Erfolg. Ich möchte eigentlich so richtig starten mit der Frage, was ist das Etwas der christlichen Hoffnung? Was ist die Hoffnung bei uns als Christen? Und ich möchte das in ein Rad fassen, weil man es im Bild, glaube ich, besser mitnehmen kann. Sie finden das nachher nochmal auch auf dem Zettel, dieses Hoffnungsrad. Das Rad, das ich hier mitgebracht habe, das ist zunächst mal für ein Sportrad. Ich bin selbst passionierter Radfahrer und habe aber nicht so ein Rad. Also dieses ist ein Spezialrad für Radsport und da kostet das Rad alleine schon 1.500 Euro. So viel hat mein Fahrrad nicht gekostet, das komplette Fahrrad, das ich habe. Aber ich habe es ausgewählt, weil es 6 Speichen hat. Und ich glaube, dass dieses christliche Hoffnungsrad sich in 6 Speichen gut darstellen lässt. Das Neue Testament zeigt uns oder nennt uns das Wort Hoffnung immer in einem Zusammenhang. Wir haben es eben im Bibeltext schon gehört, in Römer 5, da steht, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Das ist eine solche Speiche. Wir schauen uns mal die nächste Folie an, da stehen diese alle schon drin. Und ich möchte das so als Liste quasi einfach mal nennen. Die Herrlichkeit. Letztlich wartet darauf die ganze Schöpfung. Sie seufzt, sagt der Apostel Paulus, nach der Herrlichkeit, die einmal kommen soll. Zu unserer Hoffnung gehört das Sehen, und zwar Gott sehen. Ihn persönlich sehen. Wir glauben an ihn, wir singen Lieder für ihn, wir beten zu ihm. Aber wir werden ihn auch mal sehen. Und wer schon mal einen Menschen kennengelernt hat und mit ihm telefoniert hat, sich geschrieben hat, ihn aber noch nicht persönlich gesehen hat, höchstens vielleicht mal FaceTime oder Zoom oder was wir da so jetzt haben, aber die persönliche Begegnung, das persönliche Einandersehen ist dann doch noch mal was anderes. Wir werden Gott sehen, der, mit dem wir durch unser Leben gehen, zu dem wir eine Beziehung haben wollen. Dann Rettung und Heil. Ist ja biblisch gesehen sprachlich das Gleiche vom griechischen Grundtext her. Das heißt, kein ungewisser Ausgang unseres Lebens. Rettung und Heil. Das steht uns zur Verfügung. Da werden wir aufgefangen, was auch geschieht. Auferstehung. Wir können den Tod sogar überwinden. Gerechtigkeit werden wir dann endlich haben können und umfassend. Wir erleben ja Tag für Tag, wie schwierig das ist, gesellschaftlich, auch von der Politik her, Gerechtigkeit zu schaffen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Dann aber endlich und umfassend und ewiges Leben, Leben ohne Vergänglichkeit, so wie unser Leben jetzt von der Vergänglichkeit geprägt ist, ganz gleich wie alt oder wie jung wir sind. Einmal steht ewiges Leben zur Verfügung. Das ist die Summe eigentlich der christlichen Hoffnung. Vielleicht finden Sie beim Bibellesen noch mehr, aber das ist das Hoffnungsgut, dass wir so ein Rad haben, mit dem wir durchs Leben rollen können, möchte ich mal so sagen. Und das einfach mitzunehmen. Und vielleicht fragt ja tatsächlich das Beste, was passieren kann, mal jemand aus unserer Umgebung, du, was ist denn deine Hoffnung als Christ? Was ist das denn, was du da für Hoffnung hast? Großartig, dann dieses Hoffnungsgut zu haben. Ich sagte, dass zwei Komponenten zur Hoffnung gehören. Einmal muss sie eben dieses Hoffnungsgut haben, dieses Etwas. Wir haben hier dieses Hoffnungsrad und dann muss sie einen tragfähigen Grund haben. Auch uns zum Radfahren nützt so ein einzelnes Rad ja noch nichts. Das muss ja richtig festgemacht sein am Rad. Das muss funktionieren, dass es rollen kann. Bevor wir auf diesen tragfähigen Grund kommen, möchte ich noch zwei anderen Dingen nachgehen, zwei anderen Fragen, die aber uns genau dahin führen. Das eine ist, was ist es denn, was die Hoffnung für eine Rolle im Leben der Menschheit überhaupt spielt bzw. gespielt hat? Es gab ja mal eine Zeit vor Christus. Wie haben die Menschen da eigentlich gehofft? Und das Zweite ist, wenn wir Christen so ein wunderbares Hoffnungsrad haben, warum greifen nicht alle automatisch danach? Warum nehmen nicht alle Menschen einfach die christliche Hoffnung an, wenn die so viel zu bieten hat, so viel da ist? Zunächst einmal die Hoffnung in der Geschichte der Menschheit. In der Antike zeigt uns die griechische Mythologie, dass Hoffnung für die Menschen gar nicht so was Positives war, sondern dass sie eher als ein Übel, als etwas Schlechtes angesehen wurde. Da gibt es so diese Geschichte von der Büchse der Pandora. Also Zeus war wieder mal sauer gewesen auf die Menschen und hat dann diese Pandora als Verführerin erschaffen und ihr ein Gefäß gegeben, ein Krug wahrscheinlich, und hat dann die Götter etwas hineintun lassen an Leid und Schlechtigkeiten und üblen Dingen, schmerzhaften Dingen. Und diese sollte diese Pandora dann den Menschen quasi unterjubeln. Und das hat ja auch geklappt, weil die Menschen so neugierig sind. Und dann wurde dieses Gefäß ausgeschüttet unter die Menschheit. Und da war auch die Hoffnung dabei, die dort als Übel beschrieben wird. Daher wissen wir, haben wir diesen Ansatzpunkt, die Menschen haben Hoffnung gar nicht so positiv gesehen. Das war kein positiv gefüllter Begriff. In der Geschichte ist dann die Hoffnung irgendwo am Ausgang dieses Gefäßes hängen geblieben und das hat nicht so ganz damit geklappt. Aber die Ansicht wird deutlich, die dahinter steht. Hoffnung gaukelt einem eine gute Zukunft vor und enttäuscht dann bitter. Hoffnung kann eigentlich nur enttäuschen. Hoffnung ist launisch, trügerisch, verführerisch. Daraus folgerte man, dass man sich darauf überhaupt nicht verlassen kann und dass man sich davon nicht beeinflussen lassen sollte. Die Menschen wollten weise vorausdenken, alle Risiken abwägen. Scheu und Zurückhaltung ist eher angesagt, weil der Ausgang der Zukunft, der ist ja ungewiss. Und dann galt der Grundsatz, die Götter lieben nur den Fleißigen, der selbst etwas für seine Zukunft tut. Also selbst Hand anlegen. Später bei den römischen Denkern und Philosophen hat sich das leicht verändert. Insgesamt bleibt man skeptisch. Und es erscheint klüger, sich vor der Zukunft zu fürchten. Cicero, der 106 bis 43 vor Christus lebte, von ihm gibt es das Zitat: Menschen denken nicht daran, dass ihnen Schreckliches widerfahren könnte. Menschen denken nicht daran, dass ihnen Schreckliches widerfahren könnte. Die gehen viel zu zuversichtlich in die Zukunft. Man muss es doch anders sehen. Und dann dieser Gedanke, der dann eine Rolle spielte: Wer auf Zukunft hofft, dem geht die Gegenwart verloren. Lebe im Heute, wer sich auf heute einlässt, wer sich auf Hoffnung einlässt, dem geht der gegenwärtige Augenblick verloren. Also gar nicht erst an die Zukunft denken. Wir entdecken da immer wieder auch Ansichten, wie sie heute so vorkommen. Ich denke ja, man kann das heute genießen und trotzdem Hoffnung auf eine gute Zukunft noch haben. Das schließt sich ja nicht aus. Zur Zeit Jesu, da lebte auch noch Seneca, so 4 vor Christus bis 65 nach Christus. Der schlug vor, sich nicht ganz auf Hoffnung zu verlassen, aber auch nicht so ganz davon abzulassen. Da ging es darum, das richtige Maß zu finden. So positive Hoffnung und Skepsis, was denn kommen mag. Ein Zitat von ihm: Man sollte weder ohne jegliche Verzweiflung hoffen, noch ohne jegliche Hoffnung verzweifeln. So rum. Ohne jegliche Hoffnung hoffen und auch ohne jegliche Hoffnung verzweifeln. Und bei unserer kurzen Reise durch die Geschichte sind wir an dem Punkt angekommen, wo in diese Gedankenwelt hinein der Apostel Paulus seinen Römerbrief zum Beispiel schreibt. Das sind jetzt keine philosophischen Gedanken mehr. Der Brief hat einen konkreten Sitz im Leben, hat einen Anlass, weshalb er ihn schreibt. Und Paulus schreibt in diesem Brief von dem Gott der Hoffnung. Gott der Hoffnung. Römer 15, Vers 13 steht es. Der Gott der Hoffnung. Das war etwas anderes als die zahlreichen launischen Götter des Olymp, die menschliche Hoffnungen trügerisch machten. Paulus knüpft dabei beim Alten Testament an. Dort begegnet der Gott, der sich um die Menschen kümmert und sie nicht kläglich verkümmern lässt. Darum konnte man seine Hoffnung getrost auf diesen Gott setzen, der einem jederzeit retten kann. Und zum Vorbild dieser Hoffnung wird Abraham, der so genannt wird, dass er an dieser Stelle von ihm weitergibt, Paulus in Römer 4. Biblisch könnten wir sagen, es gibt im Grunde zwei Hoffnungslinien aus der Geschichte heraus. Das eine ist dieser, ich nenne es mal so in der Kategorie, dieser heidnische Umgang mit Hoffnung, trügerisch, lieber Finger davon weg. Und der andere aus dem Alten Testament heraus, jüdisch-christlich, dann durch Jesus aufgenommen, aufgegriffen. Diese Hoffnungslinie der Kinder Abrahams, wo Abraham der entscheidende Mensch ist, der Gott vertraute, ihm glaubte und hoffte, wo auch nichts mehr zu hoffen war. Und im Neuen Testament wird Jesus ja als der Spross aus der Wurzel Isais benannt. Da kommt unsere Hoffnung her, die biblische Hoffnungslinie. Und wir haben es dann im Römerbrief auch, wo der Apostel Paulus ganz verschiedene alttestamentliche Stellen zitiert und sagt, die Heiden sollen auch Gott loben, seine Barmherzigkeit finden. Und sie sollen auch zu seinem Volk dazukommen. Und sie werden zum Lob Gottes aufgerufen. Und dann im Propheten Jesaja, das zitiert Paulus dann im Römerbrief, heißt es, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais, der aufstehen wird, um über die Heiden zu herrschen. Auf den werden die Heiden hoffen. Dort liegt also die Hoffnung. Und Abraham, von ihm kommt es her und von ihm spricht dann Paulus und sagt, Abraham hoffte, wo nichts mehr zu hoffen war. Ich komme darauf nochmal zurück. Abraham hoffte, dass seine Gottesverheißungen erfüllt werden. Wenn man so mal eine Konkordanz nimmt, wo so die biblischen Begriffe stehen und Stellenanzeigen dazu oder im Computer mal sucht, wo kommt in der Bibel eigentlich das Wort Hoffnung vor, dann werden wir sehr stark im Alten Testament finden, vor allem auch in den Psalmen. Wir werden es im Neuen Testament finden, bei Paulus. Wir werden es weniger in den Evangelien finden, diesen Begriff Hoffnung. Bei Jesus. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, dass der Begriff Hoffnung, wie ich ja schon erklärt habe, bei dem Volk, bei den Menschen noch zu sehr negativ belegt war. Ja, dass es also für die Menschen noch nicht den hoffnungsvollen Klang gab. Was aber vorkommt bei Jesus ist, dass er den Menschen den Vater im Himmel nahegebracht hat, der, von dem die Hoffnung ausgeht, der, der uns einzig die Hoffnung geben kann. Und so können wir sagen, dass das christliche Hoffen das Hoffen der Menschen ganz stark verändert hat in Richtung auf das Positive hin, auf Zuversicht und Gewissheit. Und jetzt die Frage, warum aber greift nicht jeder nach dieser Hoffnung? Das müsste doch Anlass sein, wer nur ein bisschen Grips hat, sage ich mal, der müsste doch eigentlich sagen, was die Christen hoffen, ist doch das Beste, was es gibt. Hier möchte ich die Zeitreise nochmal einen Schritt weiter fortsetzen, bis ins Mittelalter hinein. Da lebte Thomas von Aquin 1225 bis 1274 und er hat für die Hoffnung vier Wesensmerkmale benannt. Er hat sich auch sehr mit dem Thema Hoffnung auseinandergesetzt. Er hat gesagt, Hoffnung ist erstens ein Hoffnungsgut, ja, ein Etwas, das habe ich ja auch schon gesagt. Und dieses Etwas ist etwas Zukünftiges. Das ist noch nicht so vorhanden. Das ist noch in der Zukunft. Also die Freude, dass wir es haben, ist noch nicht da. Wir haben Vorfreude, ja. Aber dieses Geschenk haben wir noch nicht in den Händen. Es ist zukünftig. Und er sagt, es ist schwer zu erreichen. Man kann es schwer erreichen. Dazu sage ich gleich noch was. Und das vierte bei ihm war, es ist ein mögliches Gut. Es ist möglich. Es gibt diesen tragfähigen Grund, um es zu erreichen. Was heißt das mit dem schwer zu erreichenden Gut? Thomas von Aquin sagt, es gibt immer Dinge, die der Hoffnung entgegenstehen. Hoffnung erlebt immer Widerstand. Es gibt immer Dinge, die es uns anders sagen wollen. Dinge, die uns ins Zweifeln bringen, ins Fragen bringen und die uns unsicher machen. Und deshalb brauchen wir immer wieder auch Überwindungskraft, dass wir diese Widerstände überwinden und bei der Hoffnung bleiben. Thomas von Aquin nennt das so, der Mensch hat zweierlei Strebevermögen. Er sagt, das begehrende Streben, so etwas wie die Sehnsucht nach etwas, und das will ich jetzt gleich haben, nicht erst in ein paar Wochen, sondern gleich, heute bestellt und gestern schon da sozusagen, ja, bitte, alles sofort. Und es gibt dieses überwindende Strebevermögen. Das heißt, dass ich Widerstände bearbeite und dass ich mich damit befasse und dass ich dranbleibe an der Hoffnung, die ich habe. Und in Römer 4, Vers 18 wird im Hinblick auf Abraham ja genannt, gegen Hoffnung glaubte er auf Hoffnung hin. So sagt es die Elberfelder Übersetzung. Gegen Hoffnung glaubte er auf Hoffnung hin. Er hoffte, wo nichts zu hoffen war. Das ist eine komische Formulierung, aber das zeigt, es steht der Hoffnung etwas entgegen. Und ich muss überwinden, um dahin zu kommen. Was also hindert Menschen, das Hoffnungsrad anzunehmen? Mancher hält es gar nicht für möglich, dass das Wirklichkeit wird. Das hindert, das anzunehmen. Wieder andere sagen, das liegt mir zu weit in der Zukunft, ich will das heute nicht verpassen. Das hindert auch, das anzunehmen. Und ein drittes, es sind die Widerstände, die sehr groß sind. Und das nicht nur für Menschen, die diese Hoffnung noch nicht ergriffen haben, auch für die, die diese Hoffnung schon in ihr Leben aufgenommen haben, in ihrem Herz haben, die danach leben. Wenn wir mal nur als Beispiel nehmen, das Stichwort Auferstehung und ewiges Leben. Zuvor haben wir mit Vergänglichkeit, mit Sterben, mit Tod zu tun, mit Krankheit, Verlust unserer Mobilität. Spricht das nicht gegen die Hoffnung? Damit müssen wir fertig werden. Das kann zu Situationen führen, in denen wir auch mal sagen müssen, mir fehlt gerade jede Hoffnung. Und damit müssen wir ganz ehrlich umgehen. Und dazu sind wir als Gemeinschaft auch da, dass wir unsere Hoffnung, aber auch unsere Hoffnungslosigkeit, wo sie auftritt, teilen. Und dass wir uns stärken und stützen. Und der Apostel Paulus, der spricht von Bedrängnissen. Das sind eben auch Widerstände. Und er sagt, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Da steht die Hoffnung am Schluss einer Kette von Schlussfolgerungen. Das heißt, wir dürfen Hoffnung haben, dürfen uns an dieser Hoffnung total freuen. Aber wir dürfen auch wissen, dass es manches gibt, was dem entgegensteht. Und wo wir einfach dranbleiben müssen, festhalten müssen. Wo wir dieses Hoffnungsgut, dieses Hoffnungsrad auch festmachen müssen. Was also ist der tragfähige Grund unserer Hoffnung? Römer 5, wir haben es vorhin gehört, steht: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Römer 5, Vers 8 und 9. Der tragfähige Grund unserer Hoffnung besteht einzig und allein in dem historischen Geschehen von Kreuz und Auferstehung. Einem wirklichen Ereignis, etwas, was tatsächlich stattgefunden hat, dass Gott Mensch wurde. Wir haben das ja gerade Weihnachten gefeiert. Hat jemand noch einen Weihnachtsbaum stehen zu Hause? Wir haben das schon alles wieder weggeräumt, ja. Auch bei uns ist es ja relativ schnell, weil wir gar nicht so viel aufgebaut hatten, Weihnachtliches wie sonst. Aber das ist doch das Fest, an dem wir das feiern, dass er auf diese Welt gekommen ist. Nicht nur eine schöne Geschichte, emotional, die uns anspricht in dieser Jahreszeit und für die Festtage. Er ist wirklich gekommen. Es geht im Glauben und in unserer Hoffnung nicht um Symbole. Es geht auch nicht um die Heiligen. Es geht nicht um Sakramente, sondern darum, dass Jesus wirklich gekommen ist und auferstanden ist. Wäre das nicht wirklich geschehen, dann würde es keine Hoffnung geben. Es geht um das historische Geschehen, das tatsächliche Geschehen, was uns vor Gott rechtfertigt. Und es ist der Weg hin zum ewigen Leben, den Christus vor uns hergegangen ist. Und auch da können wir feststellen, Christus hat alle Widerstände zu spüren bekommen. Wenn wir das nachverfolgen, bald in der Passionszeit, wo es um seinen Weg ans Kreuz geht, was alles an Versuchungen und an Feindschaften und Argumenten ihm entgegenkam. Er hat sie überwunden. Und wenn wir seine Nachfolger sind, dann können auch wir in seinem Namen überwinden und an der Hoffnung festhalten. Und darum haben wir in ihm unsere ganze Hoffnung. In Jesus Christus. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, damit ihr an Hoffnung immer reicher werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes. So seid gesegnet in ihm. Amen. Allen einen schönen Sonntag.